wir davon. Gut, dann kommen wir zum letzten Tagesordnungspunkt, zu den ASAF-Papieren. Wie bei jeder ASAF-Sitzung geht es mir vor allen Dingen darum, ein bisschen Feedback einzusammeln. Ich glaube zwar, zu allen Themen sprechfähig zu sein, bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich damit auch eure Meinung teile. Und am Ende des Tages soll ich natürlich nicht nur meine Privatmeinung äußern, sondern die geballte deutsche Stimmungslage wiedergeben. Und genau, die Expertise, die Leuchttürme, die da sind. Gehen wir vielleicht ganz kurz einmal im Überblick über die Themen rüber. Wir haben 8 Themen, die diskutiert werden sollen. Ich hatte im Vorfeld mit Michelle Sampson mehrfach einen Austausch. Wir machen das seit einigen Sitzungen, dass sie und ich zusammenkommen, um einen Draft ihrer Agenda zu diskutieren. Das vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass ich von ihr wissen möchte, was ist es, was ihr von uns eigentlich wissen wollt. Letztes Mal bin ich sehr kritisch gewesen in der Frühjahrssitzung, wo ich gesagt habe, wie sinnfrei ist das eigentlich, dass wir bei ASAF Dinge diskutieren sollen, die der Board bereits final entschieden hat. Also dann können wir noch sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht, aber dafür brauche ich eigentlich keine 2 Stunden, sondern 2 Minuten. Bei dieser Sitzung sieht das jetzt ein bisschen anders aus. Hier möchte man teilweise vorläufige Beschlüsse, die der ISB gefasst hat, noch einmal gegen ASAF spiegeln. Teilweise möchte man sich aber auch fachlichen Rat einholen, und das sind vor allen Dingen die Themen, die ich dann jetzt hier einmal aufgerufen habe. Wenn wir von oben nach unten runtergehen, Thema Rahmenkonzept haben wir gestern ja bereits in dem Sitzungslot von Herrn Obst besprochen. Ich denke, auch wenn wir da 150 Minuten Befassung zur Verfügung haben, glaube ich, sind die wesentlichen Punkte gestern bereits angesprochen worden. Wir hatten, glaube ich, festgehalten, dass das Prinzip der Present Obligation immer noch nicht hinreichend klar ist, egal ob ich es jetzt operationalisiere mit no practical ability to avoid oder no realistic alternative. Der Hinweis, present obligation werde im juristischen Sinne nun mal anders verstanden, als es offensichtlich so im Sprachgebrauch des ISB verstanden wird. Das heißt, eine Obligation entsteht nach rechtswissenschaftlicher Auffassung eben erst dann, wenn ich mich einer Verpflichtung tatsächlich nicht mehr erziehen kann. Das heißt, wenn die Gegenpartei auch einen rechtlich durchsetzbaren Anspruch hat. Offensichtlich ist das nicht das, was der IASB meint, sondern hier reicht auch schon so Anzeige gegen unbekannt, und das passt dann irgendwo nicht wirklich zu dem, was wir darunter verstehen. Ferner haben wir gesagt, dass die Grenze zwischen Eigen- und Fremdkapital durch diese nach wie vor schwammige Befassung wahrscheinlich weiterhin unklar bleibt. Selbst wenn der Staff eigentlich vorhat, den Trennwert zwischen Contingent Liabilities und echten Liabilities zu klären, macht er durch seine Befassung eigentlich klar, dass er implizit eigentlich doch auch die Grenze zwischen EK und FK berührt. Nämlich genau bei denjenigen Dingen, wo ich sage, ich bin noch nicht wirklich in einer harten juristischen Verpflichtung, sondern ich habe in irgendeiner Form tatsächlich ein eigenes Ermessen, was ich ausüben kann oder auch nicht ausüben kann. Und wenn das jetzt eben bestimmte Folgen nach sich zieht, dann kann das eben sehr wohl eine Auswirkung auf die Fallgrenze zwischen EK und FK haben. Ich denke, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich da mitnehmen muss. Das reicht mir, um da durchzukommen. Dann würde ich zum zweiten Punkt übergehen, Angabeninitiative, Practice Statement zur Wesentlichkeit. Da muss ich sagen, war ich recht überrascht, überhaupt so einen dicken Agendapunkt zu sehen. 75 Minuten ist eigentlich schon recht üppig. Zumal, wenn man sich in Erinnerung ruft, dass wir das Thema ja auch in der letzten Dezember-Sitzung und in der April-Sitzung diskutiert haben und in beiden Fällen eigentlich die Stimmungslage im ASAF sehr eindeutig war, nämlich packt das Ding ins Regal und gut ist. Michael Stewart, der dieses Thema verantwortet, hat sich da aber offensichtlich drüber hinweggesetzt und hat gesagt, naja, vielleicht können wir doch noch irgendwo die Öffentlichkeit ein bisschen aufschlauen und können vielleicht ein bisschen was dazu beitragen, dass dieser Ermessensprozess, der hier offensichtlich bei der Beurteilung der Wesentlichkeit zum Ausdruck kommen soll, noch klarer gefasst werden kann. Hier habe ich an der Stelle tatsächlich darum gebeten, dass wir uns einmal die Fragestellungen angucken. Es sei in Erinnerung gerufen, dass der IASB ja dieses Flussdiagramm, dieses Ablaufschema, dieses vierstufige vorgeschlagen hat. Meine initiale Meinung dazu ist, ich finde das eigentlich nicht schlecht. Es veranschaulicht ein Prinzip und die Denkschritte, die ich dafür im Grunde genommen durchlaufen muss. Wenn man sich jetzt erhofft, dass man das in irgendeiner Form hart verdrahten kann oder in einer IDV hinterlegen kann, dann funktioniert das mit ziemlicher Sicherheit nicht, aber es zeigt zumindest mal die verschiedenen Dimensionen, die ich in irgendeiner Form auf dem Radar haben muss. Die Frage, die der Stab ja dazu stellt, ist, ob man gegebenenfalls noch weitere Informationen braucht, ob diese Schrittfolge und das, was man da geschrieben hat in dem Papier 2b, hinreichend ist, und dazu führen wird, dass man, wie es hier so schön heißt, appropriately identify material information identifizieren wird. Da hätte ich ganz gerne mal eure Sichtweise dazu gehört.
Ich fange jetzt mal mit einer, ich will nicht sagen Gegenfrage an, aber meiner Interpretation nach wird das momentan deshalb eben so gepusht, weil es im Zusammenhang mit der Disclosure Initiative steht. Und dass an der Stelle natürlich auch eben Judgment über Materiality relevant ist und wird, um zukünftig vielleicht eben auch Dinge dann wegzulassen, obwohl in den Standards noch steht, at least. Ja, dann sagt man, at least ist nicht materiell. Und meine Frage an der Stelle ist, sagen wir mal, Materialität kann ja auch im Sinne sein, naja, was ist es denn etwas, was ich sag mal, Ansatz dem Grunde nach mache und der Höhe nach. Also der Frage ist, wie hat das einen Einfluss nicht nur auf die Disclosures, sondern eigentlich auf meine komplette Bilanzierung. Und ob an der Stelle mit dem gleichen Maß gemessen werden soll, weil das Thema dann doch, ich erachte es für relativ gut handelbar für die Disclosures, ja, in anderen Punkten würde es vielleicht zu intensiveren Diskussionen führen.
Also sicherlich richtig, dass dieses Thema Materiality aufgehängt war unter der Disclosure Initiative. Ja. Ich würde an der Stelle daraus aber nicht im Umkehrschluss ableiten, dass das ein Thema ist, was jetzt rein fokussiert nur auf Disclosures, sondern es ist sicherlich eine Verdeutlichung, die auf das Materialitätsprinzip prinzipiell und damit eben auf den gesamten Abschluss wirkt.
Und man damit im Prinzip auch, ich sag mal, bei Themen, die bisher noch etwas im Unklaren waren, ich meine, die USA, die haben ja relativ bessere Möglichkeiten oder konkretere Sichtweisen dazu, was ist materiell und welche Methoden gibt es, wenn ich denn dann entsprechend oder ob ich ein Restatement machen muss. Mhm. In diesen Pfad begibt man sich jetzt. Ist insofern nicht schlecht, als dass es kein Enforcer tut oder kein anderer Regulator. Aber auf der anderen Seite, das wäre, glaube ich, ein Punkt, wenn das Thema an Fahrt aufnimmt, neben dem Standard Advisory Forum, was auf jeden Fall auch etwas ist, was im größeren Maße hier bei den Unternehmen angelandet werden sollte, so nach dem Motto, Achtung, da kommt was. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ja gut, mich würde mal interessieren, ob wirklich jemand das jetzt für hilfreich erachtet, die vier Steps, die da stehen. Dann steht Assess Materiality, genau das ist ja das Thema. Was vielleicht ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringt, sind diese blauen Kästchen da. Was ist das für eine Textziffer 18? Wo da mal qualitative, environmental Faktoren genannt werden. Die sollte man sich vielleicht nochmal genauer angucken. Also da sind natürlich teilweise Sachen drin, so wie Änderungen, wo die Öffentlichkeit vielleicht was anders erwarten würde, die dann darzustellen, geht ja schon mal ins Detail. Ansonsten dieser Four-Step-Approach schadet nichts, würde ich jetzt mal sagen, aber bringt mir jetzt auch nicht, dass ich sage, naja, jetzt weiß ich, wie es geht. Ne? Jetzt ist alles klar und warum bin ich nicht vorher darauf gekommen?
Ich frage mich, wie ich das dokumentieren will und wie ich das auch prüfen will. Ja? Also quantitative Faktoren. Is the information inconsistent with primary users' expectations for the edit?
Would expect. Das ist ja das
Would expect.
Hast du raus? Ich habe mir extra das Would expect mal gehalten.
Ja.
Das ist ja so, ja, was würden die denn wohl erwarten?
Ja.
Also für mich war auffällig die klare Fokussierung auf Primary Users und Ausblenden aller anderen. Ja, da würde ich sagen, da kann ich wahrscheinlich tatsächlich 75% der Nutzerangaben wegwerfen, weil das keinen interessiert. Ob das so gemeint ist, weiß ich nicht, aber das wäre eine Konsequenz. Und ich fand noch den Punkt interessant, organize the information, ja, also quasi, dass man stärkeren Wert darauf legt, die Informationen so darzustellen, dass sie quasi auf natürlichem Weg beim User auch ankommen, dass er sofort sieht, was ist wichtig, was nicht. Also, dass da mehr Gewicht drauf gelegt wird, als das sonst in Diskussionen der Fall ist. Ja. Also, wie gesagt, ob ich den ersten Punkt richtig verstanden habe, weiß ich nicht genau.
Also ich glaube, wenn tatsächlich rauskäme, dass man sich 75% seiner Angaben schenken kann, glaube ich, dann ist das nicht das, was beabsichtigt gewesen war. Sicherlich schon, dass man sich nochmal im Klaren werden soll, ob eine Information wesentlich ist. Und wenn ich das mache, muss ich mir natürlich die Frage stellen, wesentlich für wen? Also insofern macht es wahrscheinlich Sinn, eine Zielgruppe zu identifizieren. Wir sind an dem Thema ja auch im Rahmen der Non-Financial-Berichterstattung mal vorbeigekommen, wo wir gesagt haben, wie organisiere ich dort eigentlich den Wesentlichkeitsprozess. Das ist natürlich deutlich schwieriger, weil ich sage, ich habe eine viel pluralere Stakeholder-Landschaft und das, was für einen interessant sein mag, mag für einen anderen völlig irrelevant sein. Und dort dann Materiality festzulegen, ist sicherlich eine größere Herausforderung. Also insofern fand ich das jetzt vielleicht ganz hilfreich, einmal zu sagen, also leg dir fest, wer deine Audience ist, an wen du das Ganze absetzen willst und dann entscheide, ob das für die jetzt materiell ist. Wenn ich gerade mal ausführen darf, der Punkt Organize the Information wäre für mich ein Punkt, wo ich nie darauf gekommen wäre, dass das etwas mit dem Materiality-Prozess zu tun hat. Weil das Ganze ist ja überschrieben im Papier Materiality Judgment Prozess. Das heißt, es geht eigentlich darum, eine Ermessensentscheidung zu treffen, ob eine Information für meine Audience wichtig ist oder nicht wichtig ist. Es geht nicht darum, wie ich dann eine wichtige Information präsentiere. Das ist auch eine wichtige Entscheidung, die hat aber eigentlich mit dem Judgment Prozess nichts mehr zu tun. Denn wenn ich erstmal dahin gekommen bin, dass eine Information wichtig ist, dann muss ich mir natürlich nach den Grundsätzen der Klarheit, Wahrheit, Vollständigkeit irgendwie überlegen, wie ich sie sinnvoll transportiere. Aber ich würde sagen, für mich hätte eigentlich der Judgment-Prozess schon nach Schritt 2 aufgehört. Denn das ist ja das Eigentliche, was ich dann einwerten soll. Überlegen, ob eine Information so wichtig ist, dass sie zu berichten ist.
So, und da bin ich jetzt eben dabei, also ich kann das teilweise sehr, sehr gut nachvollziehen im Anhang. Wenn ich jetzt überlege, was bedeutet das denn eigentlich dann für Pflichtangaben nach IAS-1? Also was auf jeden Fall in den Primaries drinstehen soll, in Zahlen der Bilanz. Werde ich das genauso? Ich würde sagen, ja, warum nicht? Ne? Das ist der Punkt. Welche Ausstrahlungswirkung hat das auf die Bilanzierung in toto?
Kommen wir letztlich dann auf die Frage zurück, wie das mit die Wechselwirkung mit Presentation aussieht, also ob ich praktisch mit Pflichtzeilen, die im Augenblick nach IAS-1 gefordert sind, so sie denn keine Leerzeilen sind, weil der Sachverhalt einfach gar nicht eintritt, gegebenenfalls genauso dem Materiality-Prinzip unterliegen. Ich denke, meine Antwort darauf wäre ja, im Augenblick schon. Natürlich fasse ich Dinge zusammen, wenn ich sage, sie sind für sich gesehen im Grunde genommen nicht materiell. Aber in der Tat, die Frage wird gestellt, also soll es praktisch einen Mindestkanon geben und ist ein Nullausweis eben auch eine Information? Ja, aber gut, das ist dann die Frage, die wir teilweise im Stichwort Gliederungsstränge dann diskutieren.
Herr Ups.
Ich hätte vielleicht nur ganz kurz eine Anmerkung. Was mir etwas in diesem Vier-Schritt-Prozess fehlt, ist eigentlich, dass der ISB klarer Bezug nimmt darauf, was eigentlich und dass man eigentlich die Zwecksetzung dessen, was man eigentlich mit der Disclosure erlangen möchte, eigentlich irgendwo in dem ganzen Prozess fehlt. Hier steht zwar immer Identify the primary users and the information needs, aber eigentlich, das müsste eigentlich gerade der Prozess beim ISB sein. Wenn ich mir jetzt gerade diese Überleitungsrechnung für IS7, die man eingeführt hat, für die Reconciliation für Financial Liabilities anschaue, da sage ich mir auch, wie soll jetzt sozusagen der Preparer beurteilen, welche Informationen wesentlich sind, weil eigentlich müsste ja eine relativ präzise, und das war ja auch immer das, was Herr Edelmann immer sehr hochgehalten hat, die Zwecksetzung muss eigentlich wesentlich klarer in den IFRS formuliert werden. Und zumindest könnte man hier eigentlich in den vier Schritten irgendwo nochmal einfügen, dass der Bezug zu der Zwecksetzung für die entsprechende Angabe, die ja irgendwo idealerweise in den IFRS stehen muss, dass man die auf jeden Fall berücksichtigen muss. Weil das wäre letztendlich für mich auch so eine Art zusätzlicher Zwang für den ISB, sich auch stärker mit dem Thema zu beschäftigen, wie klar und wie sauber kann ich die Zwecksetzung einer bestimmten Anhangsangabe formulieren oder wie muss ich das formulieren? Weil ansonsten sind wir wieder bei dem Thema, wenn ich diese Zwecksetzung für bestimmte Anhangsangaben global galaktisch definiere, dann stehe ich als Preparer eigentlich genau wieder vor derselben Frage. Was ist jetzt eigentlich die wesentliche Information? Also ich.
Dann wäre es aber vielleicht eher eine Frage, ob man diesen Punkt klarer herausstellt. Denn ich hatte das gelesen in der Textziffer 16, dass, wenn ich festgelegt habe, wer der Empfänger der Informationen ist, ich mich natürlich darüber unterhalten muss, was mein Bezugsobjekt für die Feststellung der Wesentlichkeit ist. Und da heißt es ja im letzten Satz, the requirements and IFRS standards are the starting point for identifying what information should be assessed. Da könnte ich jetzt natürlich sagen, klar, steht dahinter irgendwo die Zielsetzung, die ich mit einem Standard zu erreichen suche. Aber ich sag mal, der Punkt ist, der schadet sicherlich nicht, deutlicher zu machen, dass man vielleicht diese verschiedenen Anforderungen, die ich mit einem in einem Standard habe, vielleicht mal in einer Objective bündeln sollte, weil es gegen diese Objective einfacher ist, zu beurteilen, ob eine Information wesentlich ist oder nicht.
Also ich könnte mir nur vorstellen, wenn man halt, wie auch immer das Dokument dann am Ende aussehen würde, wenn man da noch etwas stärker verankern würde, dass der ISB sich auch mit der Zwecksetzung besser auseinandersetzen muss und dass die irgendwo die Zwecksetzung auch da niedergeschrieben
sein muss. Das würde aber hier nie drinstehen, denn das ist ja ein Practice-Statement, was sich ja an den Anwender richtet, nicht an den ISB. Also wenn ich praktisch hier einen Arbeitsauftrag an den ISB ableiten wollte, dann gehört das ja ins Framework, aber definitiv nicht ins Practice-Statement. Ja, also da passt es einfach nicht hin. Dann muss es wirklich in irgendwo ein anderes Dokument gehen. Also nochmal, das ist ja ein Teildokument, was am Ende des Tages zur Unterstützung der Praxis im Grunde rausgehen soll. Da will ich natürlich keine Arbeitsaufträge an dem Board drin haben. Die muss ich anderweitig irgendwie platzieren.
Ja, aber normalerweise soll doch eigentlich in diesem Prozess, in diesen vier Schritten, müsste doch irgendwo immer der Bezug sein, vergewissere dich, dass lieber Ersteller, dass du auch die Zwecksetzung richtig verstanden hast.
Ja, aber das, wie gesagt, würde ich aus Textziffer 16 lesen. Der Startpunkt sind im Grunde genommen die Anforderungen, die ich halt in den IFRS habe. Und danach muss ich beurteilen, ergeben sich dagegen dann wesentliche Informationen. Dass ich jetzt diese verschiedenen Requirements nochmal zusammenfasse und sage, die Zielsetzung dieses Standards ist X, und überleg dir vor diesem Hintergrund, ob du über diese konkreten Anforderungen hinaus noch weitere Dinge berichten musst, weil sie wesentlich sind. Das ist vielleicht dann nur ein Sahnehäubchen in irgendeiner Form. Aber ich würde da jetzt unmittelbar keine weitere Anforderung daraus ablesen. Also jedenfalls nicht, um einen Judgment-Prozess beim Ersteller zu triggern. Frage 2 ist, gibt es weitere Punkte, die man für notwendig hielt, damit in irgendeiner Form finanzielle, wesentliche Informationen identifiziert wird oder nicht wesentliche, die gestrichen werden kann, identifiziert wird. Ich kann an der Stelle wahrscheinlich nur sagen, dieser Denkprozess ist nett, ja, er hilft mal irgendwo die Schritte zu visualisieren, aber er bringt eigentlich nichts Neues, da bin ich bei dir, ja. Ich hatte nicht das Aha-Erlebnis, dass ich jetzt die Schritte durchlese und sage, ah, so geht das. Ja, gut, dass mir das jemand erzählt. Sondern irgendwo ist es wahrscheinlich nicht hinreichend konkret genug, als dass es die Leute wirklich dazu bringt, diese eigentliche Ermessensausübung vorzunehmen. Müsste man an der Stelle vielleicht sagen, wenn ich auf Additional Guidance gehe, dann wären das wahrscheinlich tatsächlich Beispiele, bei denen ich genau Situationen nehme, wo ich sage, oh ja, das sind echt Borderline-Cases. Und hier müsste ich mal gucken, wie ich jetzt diesen entsprechenden Entscheidungsprozess anwende auf Real-Life-Cases. Das würde wahrscheinlich hilfreich sein, aber ich wüsste nicht, wie ich jetzt durch ein weiteres Schaubild oder eine weitere Prozessdarstellung oder durch eine zusätzliche Textziffer noch irgendwo ein bisschen mehr Butter bei die Fische bekomme. Also ich sehe es nicht.
Ja, es sind aber viele Selbstverständlichkeiten und allgemeingültige Aussagen drin, die jetzt so hilfreich dann einfach nicht sind.
Mhm. Wobei man sich auch die Frage stellen muss, ist das notwendig? Also ich glaube, es ist ja jetzt schon viel gesagt worden und jetzt haben wir nochmal einen Prozess und denk an die Primary Users und überleg mal und ein paar Hinweise gibt es auch. Aber es ist ja nicht so, dass jetzt die Ersteller überhaupt keine Ahnung davon haben oder keine Idee davon haben, was ist denn wesentlich oder nicht. Ich glaube, das war ja auch sehr wahrscheinlich in der Vergangenheit so, wie ich es mitbekommen habe, eine Diskussion, nicht das Thema, dass die Frage war von den Erstellern, ja, wir wissen gar nicht, was wesentlich ist. In Einzelfällen vielleicht schon, das war so, ob ich es mitbekomme, ich das Hauptthema. Es ging ja eher in die Richtung, können wir was aufgrund des Wordings in den Standards einfach was weglassen, obwohl der Eindruck erweckt wird, du musst es machen. Das war, glaube ich, eher das Hauptthema, das hat man jetzt angegangen in den Änderungen, das ist meiner Ansicht nach geklärt. Und es gibt natürlich, das hatte ich ja auch mal vor einiger Zeit gesagt, da weiß ich nicht, ob man da Guidance, das hat man ja auch hier in 19 versucht, im Hinblick auf qualitative Faktoren. Da muss man schon, glaube ich, also quantitative ist dann schon eher einfacher, das kann auch jeder verstehen und dann macht er sich die Grenzen rein, dann guckt er auch, wenn ein Trend anders ist und so, das passt. Aber die qualitativen, zum Beispiel wird ja auch hier genannt, das ist ja auch das Thema, was wir auch immer haben, ist der IAS24. Mit quantitativ kann man hier wenigstens, also gerade mal bei Compensation, vielleicht wenig anfangen. Da muss man dann, da hätte ich mir vielleicht erwartet, dass man da ein bisschen mehr was noch dazu bringt, aber vielleicht ist auch das nicht möglich in der allgemeinen Art. Und ich glaube auch hier hat ein Ersteller ein Gefühl dafür, was ist denn jetzt wesentlich und was nicht. Also wenn mir jemand sagt, Vorstandsbezüge sind ja so gering und das ist alles nicht wesentlich und so, dann hat er sehr wahrscheinlich die letzten 10 Jahre Diskussionen verpasst und im Vakuum gelebt und nicht gemerkt, dass es wohl anscheinend doch ein Thema ist, mit dem sich die Öffentlichkeit beschäftigt. Deswegen, also ich glaube, das schadet nichts, was hier ist. Ich fand jetzt auch dieses Thema, obwohl es nicht so richtig passt, der dritte Schritt, dann organisier das nochmal. Das hat natürlich schon Bezug zur Materialität. Ich bin bei dir. Das Judgment muss eigentlich vorher erfolgen. Ich hatte es mir so ein bisschen damit erklärt, dass ich gesagt habe, jetzt habe ich mal Wesentliche. Aber auch bei denen gibt es noch Sachen, die ich eher in den Vordergrund stellen sollte. Also es gibt, die haben nicht alle denselben Wesentlichkeitslevel. Und dass man das vielleicht nochmal mit der Organisation dann bringt und sagt, manche stelle ich jetzt mal nach vorne oder na. Von daher, also wenn man das machen will, kann man das machen. Da steht, glaube ich, nichts drin, was irgendwo wehtut. Ich hätte mir vielleicht bei den Qualitativen ein bisschen mehr erhofft. Das ist ja wahrscheinlich nicht möglich. Und ansonsten muss ich aber sagen, ich glaube, die Anwender wissen schon, was sind denn die Themen, die nachgefragt werden.
Nur wenn ich gerade nochmal den letzten Punkt aufgreife, bei Qualitativ ist es nicht möglich, dann komme ich ja fast schon auf meine Fundamentalforderung zurück, dann lasst es doch gleich sein. Dann brauchen wir eigentlich das Statement nicht. Denn das Wesentlichkeit anzuwenden ist, wissen wir alle. Jetzt wird mir nochmal verdeutlicht, dass ich verschiedene Faktoren einbeziehen soll und wer meine Bezugsgruppe ist, das ist sicherlich hilfreich. Aber das, was doch, sage ich mal, dem Ersteller am meisten helfen würde, wäre how to. Wie wende ich diesen Prozess jetzt auf Fälle an? Und da müsste ich doch sagen, wenn es eben schwierig ist, gerade im qualitativen Bereich, dann wäre es doch jetzt wirklich hilfreich zu sagen, okay, ich bringe jetzt aber eben nicht offensichtliche Fälle und auch nicht solche, die sowieso schon im Standard stehen, sondern irgendwelche neuen Cases, meinethalben zu IAS24. Wie beurteile ich denn jetzt, ob Informationen zu nahestehenden Personen wesentlich sind und so wesentlich sind, dass sie berichtenswert sind oder so unwesentlich sind, dass sie wahrscheinlich nicht berichtenswert sind? Ich wüsste nicht, was es mir sonst hilft. Also ich brauche wahrscheinlich nicht mehr unbedingt jemanden, der mir jetzt noch einen den Prozess noch klarer verdeutlicht. Das ist einmal okay. Aber was ich eigentlich doch brauche zur Verdeutlichung, ist die Anwendung dieses Prozesses, oder?
Nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich glaube, man kann wirklich ohne das leben. Das heißt, ich habe jetzt nicht meine Meinung geändert und gesagt, wir brauchen das jetzt unbedingt, weil es ist jetzt so toll, was hier dran steht. Bei den Qualitativen ist es halt schwierig. Ich würde jetzt mal sagen, die Related Party Transactions sind per se mal wichtig, weil ich keine quantitative Grenze einziehen kann. Also gerade bei den Renumerations. Bei den anderen Related Party Transactions, da kann man sich überlegen, ob man Sachen zusammenfasst und so. Die muss man nicht in der Einzelheit machen. Aber nochmal, ich glaube, dass die Unternehmen eigentlich wissen, was wesentlich ist. Das können sie selbst, glaube ich, ganz gut entscheiden. Und alles das, was bisher gemacht worden ist, auch Änderung der Standards, ist nochmal das Thema Punkt 3 in der Anordnung. Auch da hat man ja in IAS1 jetzt die Möglichkeiten geschaffen und auch gesagt, ihr müsst euch nicht sklavisch dran halten. Also ihr könnt das schon. Von daher, also ich, wenn man mich fragt, braucht man das, würde ich auch sagen, nein, das hilft, bringt nicht viel. Und bei den Qualitativen, ich weiß es halt nicht, ob man da wirklich, ich habe ja immer mal einen Punkt gebracht, der ist ja so an der Grenze quantitativ-qualitativ. Ist ja auch mal ein Thema, ich habe einen riesen Forderungsbestand und davon sind aber nur 0,1% gesichert. Jetzt kann einer argumentieren und sagen, ja, ist ja quantitativ ganz wenig. Man kann aber auch sagen, aber gerade das ist wichtig zu wissen, dass du eben halt nur so wenig. Aber wie will ich das? Ich glaube, das kann ich nicht irgendwo in einer übersichtlichen Art und Weise als Principles oder Rules oder Beispiele rüberbringen. Ja, das ist sehr wahrscheinlich, ist es unmöglich. Da muss einfach gesunder Menschenverstand und da gibt es eigentlich genug Guidance. Ja, besser geht's nicht, also soll man sagen.
Wenn es, sage ich mal, der gesunde Menschenverstand ist, offensichtlich reicht er ja nicht aus. Deswegen meint der IASB ja sein Helfersyndrom auspacken zu müssen, ja, und in irgendeiner Form hier Guidance geben zu müssen. Nur ich denke, die Informationen, die könnte man, denke ich, schon als Beispiel geben. Denn letztlich steht ja dahinter die Frage, was ist denn mein Bezugsobjekt? Ich kann sagen, die Information, dass nur 0,1% besichert ist, ist prima facie eine unwesentliche Information. Nämlich das Komplement dazu. Würde ich nie daran zweifeln, dass das wesentlich ist. Ich würde sagen, 99,9% meiner Forderungen sind unbesichert. Da würde jeder sagen, das ist doch wesentlich. Überhaupt keine Frage. Also ist die Frage, worauf beziehe ich die Wesentlichkeit? Und ich denke, ich komme wieder zurück auf meinen Anfangspunkt. Wie wende ich diesen Prozess an? Wie übe ich das Judgment aus? Nicht, dass ich es ausüben muss, sondern wie übe ich es aus? Das kann ich, glaube ich, werde ich abschließend sowieso nie darstellen können. Aber ich kann es wahrscheinlich tatsächlich nur anhand von Beispielen verdeutlichen. Und Beispiele haben natürlich immer Vor- oder Nachteile. Ja, wenn man sagt, wenn das Beispiel jetzt leicht anders wäre, ja, oder mein Beispiel ist nicht mit dabei, ja, oder ich habe jetzt 300 Beispiele, ja, und dann ist es rule-based oder wie auch immer. Ich glaube, man wird das nie sauber hinbekommen können. Aber nochmal, ich glaube nicht, dass wir ein Problem hatten, tatsächlich den Prozess nicht sauber hinzukriegen. Ich glaube eher, dass wir ein Problem immer hatten mit der Anwendung des Prozesses. Ja. So, Herr Obst, jetzt aber mal.
Ich wollte noch ganz kurz eine Anmerkung machen, weil Sie sagten, Sie würden den Schritt 3 Organized Information rauslassen. Vielleicht hier etwas mehr als Hintergrundinformation, warum vielleicht das Ganze doch in diesen Maturity Judgment Prozess hineinlaufen sollte, ist nämlich die Tatsache, dass man ja auch im Principle of Disclosure Projekt eben auch überlegt, inwieweit man sozusagen Informationen, die als wesentlich identifiziert wurden, auch bereits schon mal in anderen Berichtsbestandteilen des Financial Reportings enthalten hat. Und dann ergibt sich da immer die Frage, muss ich das Ganze jetzt duplizieren oder kann ich die Information auch im Anhang weglassen, wenn ich dementsprechend darauf verweise, dass die Information gerade Related Party, Management Compensation, das sind ja immer Berichtsbestandteile, wo man sagt, das würden heute schon Unternehmen sehr gerne auch mit in den Bereich integrieren, wo sie generell sehr viel tiefergehend auch die Informationen gerade im Lagebericht schon mit berichten. Und deshalb glaube ich, dieses Organize of Information ist hier vielleicht etwas zu kryptisch, aber ich glaube, da steckt auch der Gedanke dahinter, eben das Vermeiden von Duplikation mit anderen Berichtselementen im Financial Report, also nicht in den Financial Statements, sondern inwiefern kann ich letztendlich die Information unter natürlich gewissen Regeln auch in andere Berichtsteile in seltenen Fällen, aber durchaus in gerechtfertigter Weise auslagern, sodass ich eben hier die Informationen in Gesamtheit reduziere, weil ich einfach Duplikationen vermeide. Und deshalb denke ich, dass Organize of Information ist in diesem Kontext gedacht. Und es ist meines Erachtens noch ein zweiter Punkt, der immer wieder sehr oft diskutiert wird, ist die Frage, muss ich die Informationen im Jahresabschluss nochmal berichten, obwohl ich da schon mal im Quartalsbericht darüber berichtet habe, ausführlich? Oder reicht es letztendlich hier zu überlegen, ob da ein Querverweis hingeht? Ich glaube, das Prinzip wird nicht in diesem Projekt adressiert, ob das möglich ist oder nicht, aber nur noch mal kurz zur Info, warum ich denke, dass der Staff eben dieses Organize of Information mit eingebaut hat, einfach um zu sagen, es gibt Möglichkeiten, Redundanzen zu vermeiden und die solltest du auch nutzen.
Was ich interessant finde, ist der Aspekt der Verweis, sagen wir mal, von einem in einem Jahresabschluss auf einen Quartalsabschluss. Also den umgekehrten Fall, den haben wir sicherlich häufiger, also nach dem Motto, im Übrigen verweisen wir auf. Aber wenn ich jetzt eine Akquisition habe, IFRS 3 mit allen anderen Angaben, Kaufpreisallokation, mache die dann im Quartalsabschluss und sage dann im Jahresabschluss, ja, im Übrigen verweise ich auf den Quartalsabschluss.
Also wie dann es wird vom ISB hoffentlich bald da einen Vorschlag geben, ein gewisses prinzipiellen Ansatz, der sich auch damit beschäftigt, unter welchen Umständen darf ich sozusagen auf Informationen, die bereits in anderen Berichtsbestandteilen existiert, verweisen.
Das ist ja sowas Ähnliches wie IFRS 7, dem stimme ich ausdrücklich zu, dass man sagt, okay, wenn du zeitgleich in irgendeinem anderen Teil das berichtest, der der gleichen Prüfungsintensität, Qualität unterliegt, dann ist das an der Stelle möglich. Das macht meines Erachtens großen Sinn, sofern es nicht irgendwie missbräuchlich verwendet werden kann. Da fällt mir momentan nicht viel ein, oder das ist natürlich Kreativität immer gefragt, wie man dann bestimmte Informationen vielleicht verstecken mag, aber en gros für die Unternehmen in Bezug auf Berichtseffektivität ist das ein sehr sinnvolles Mittel.
Also ja, das kommt hoffentlich bald in diesem Diskussionspapier beim Principle of Disclosure, dass man sich eben genau darüber Gedanken gemacht hat und genau eigentlich auch ein Konzept oder Prinzip entwickelt hat, was Allgemeingültigkeit haben soll und nicht nur auf IFRS 7 und noch einen anderen zwei, drei Standards.
Wo wird denn IFRS 7, die anderen werden nicht im anderen gemacht?
Nee, du kannst Aussagen zum finanziellen Risikomanagement oder so, die nach IFRS 7 erfragt werden, die kannst du auch an anderer Stelle, die brauchst du nicht in die Notes zu packen.
An welcher anderen Stelle?
Also Lagebericht.
Lagebericht hat nicht dieselbe Prüfungsintensität. Du musst nur mal im Bestätigungsvermerk lesen, da steht nur drin, ob der in Übereinstimmung mit dem Jahresabschluss ist. Die Prüfungsintensität ist dann eine andere, da muss der Prüfer hingehen und sagen, den Teil habe ich jetzt aber ganz besonders anders geprüft. Das ist nicht die gleiche Prüfung.
Also, nur dass wir uns da nicht falsch verstehen. Also ich denke tatsächlich, als ich das gelesen habe, glaube ich, dass unter der Überschrift Management, also Judgment Process, hier mehr versprochen wird oder hier mehr abgehandelt wird, als eigentlich originär mit dem Judgment-Prozess zu tun hat. Ja? Also ich hätte verstanden, wenn man sagt, ich habe einen Materiality Judgment Process and its implications on Presentation oder Presenting Information that is judged material, dann hätte ich das verstanden. Dann passen auch diese Schritte 3 und 4 wieder mit dazu. Nur der eigentliche Beurteilungsprozess stoppt eigentlich an Stufe 2, wenn ich sage, da ist jetzt eine materielle Information. Dass ich dann überlegen muss, wie diese materielle Information zusammen mit allen anderen materiellen Informationen in eine sinnvolle Reihung gebracht wird, wo ich das auf das Thema Verortung im Abschluss angehe, das ist klar. Das ist dann eine weitere Fragestellung. Nur ich glaube, die hat eigentlich mit dem Judgment-Prozess nichts mehr zu tun. Die ist dann eigentlich schon zu Ende. Das war mein Punkt. Gut, ich glaube aber, das Thema haben wir damit hinreichend diskutiert. Mehr kann man da, glaube ich, nicht wirklich sagen. Dann gehen wir zurück in die Covernote, haben noch zwei weitere Teile, nämlich 3 und 4 zum Thema Financial Statement Presentation. Wir haben in unserer Agenda-Konsultation das Projekt ja sehr, sehr weit runtergerankt und hatten ihm eine geringe Priorität beigemessen. Das hatte Herr Schmotz gestern bei der Befassung der Agenda-Konsultation ja nochmal hervorgehoben. Wir standen da ziemlich alleine auf weiter Feld und Flur, vielleicht aber auch deswegen, weil wir das Ganze weniger gesehen haben vor dem Hintergrund Financial Statement Presentation als mehr bei Reporting Performance und gesagt haben, irgendwo wird man wahrscheinlich nie auf den grünen Zweig kommen, wie man denn eine Ergebnisrechnung nun sinnvoll so strukturiert, dass es irgendwo passt, und es werden sich immer irgendwo APMs herausbilden. Der IASB hat zu erkennen gegeben, dass er das alte FSP wieder aus der Taufe heben will. Er hat nicht gesagt, ich will jetzt einfach dieses Projekt abschließen, so wie damals gemacht, sondern der Hintergrund war der, dass man gesagt hat, der ursprüngliche Entwurf, auf den es ja relativ viel Flak gegeben hat, hat beim IASB schon zu substanziellen Änderungen geführt. Nur diese Änderungen sind einer großen Öffentlichkeit eigentlich gar nicht mehr bekannt gemacht worden, weil das Projekt dann ins Regal gestellt wurde, aufgrund veränderter Prioritäten. Die Bordmitglieder waren sich aber einig, dass viele dieser Anpassungen, die man dann vorgenommen hat, durchaus sehr sinnvoll gewesen sind, weil sie nämlich die Bedenken, die angebracht wurden, adressieren und im Zweifelsfall zu einem höherwertigen Ergebnis kommen, sodass die Frage gestellt wird, womit sollen wir jetzt uns eigentlich beschäftigen? Das ist das Wesentliche, was unter Top 3 behandelt wird. Top 4 ist davon so ein bisschen entkoppelt. Da geht es speziell um das Thema Kapitalflussrechnung. Die Briten haben sich mit diesem Thema auseinandergesetzt in einem wie auch immer gearteten Projekt. Offiziell wird das immer als FRC-Projekt bezeichnet. Manchmal wird es auch als Gemeinschaftsarbeit zwischen UK Board und IASB bezeichnet. Im Augenblick ist das aber nichts, was, sage ich mal, durch den Board freigezeichnet wurde, sondern es ist derzeit ein reines FRC-Diskussionspapier, wo es um die Modifizierung der Kapitalflussrechnung geht, um diese aussagekräftiger zu gestalten. Auch hier gibt es zwei Punkte, bei denen ich ganz gerne eure Rückmeldung hätte. Fangen wir mit dem Umfang des Projektes an. Das ist also die Frage, die der IASB-Stab stellt. In den Folien 14 und 17 sind Fragen aufgeführt worden. Und dazu hätte ich ganz gerne eure Meinung. Erste Frage zur Gewinn- und Verlustrechnung und zur OCI. Was sollen wir in dem Projekt machen?
Also vielleicht zunächst mal der Eindruck, ich habe jetzt noch keine Antwort darauf, aber ich vielleicht also muss sagen, irgendwas muss, glaube ich, gemacht werden. Wenn man sich mal auf den Folien vorher anguckt, was man da ja so, was sind das, ab Folie 11, 12, 13, wie groß da die Unterschiede sind bei Operating Profit und dann insbesondere auch nochmal bei den Adjusted Operating Profit aus derselben Industrie. Was mich am meisten dabei auf Folie 13 überrascht hat oder mit Besorgnis erfüllt, sind gar nicht mal die No's und Yes, die so unterschiedlich sind, sondern was alles not clear ist. Da muss man schon sagen, wenn ich jetzt sowas sehe als Leser, muss ich doch sagen, die Zahl interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, was da drin steht. Dürfte ich eigentlich gar nicht verwenden bei der Beurteilung des Unternehmens. Also das hat mich am meisten überrascht. Jetzt nicht positiv, sondern negativ. Auch die Folie davor mit dem Operating Profit, wo man da Sachen drüber oder drunter stellt, da kann man jetzt noch sagen, naja, die Zahlen habe ich ja, die kann ich dann rausrechnen und selbst adjustieren. Aber ich glaube schon, dass man gerade in dem Bereich jetzt hier mit dem Adjusted oder mit den APMs, nenne ich es jetzt mal, dass man da irgendwas anscheinend machen muss. Weil ich sage mal, die Decision Usefulness dieser Zahlen, die scheint ja, wenn nicht null, doch sehr begrenzt zu sein.
Also ich glaube, aus der Liste rausstreichen würde ich dann quasi die Fine Alternative Performance Measures. Ich glaube, das ist jetzt nicht Aufgabe vom ISB. Aber die Rahmenbedingungen, wie das zu nutzen ist und das klar zu definieren ist, das kann man, glaube ich, schon verlangen.
Ja. Gut, die Frage, also ich meine, es sieht natürlich ein bisschen seltsam aus, wenn man sagt, Define Alternative Performance Measures, denn eigentlich sollte man sagen, nee, ihr solltet eigentlich die Performance Measure definieren. Die Alternatives, die entstehen dann leider Gottes automatisch. Die Idee, die Hans hierbei immer anbringt, ist, wenn alle Welt über EBIT und EBITDA redet und was weiß ich, irgendwie Adjusted EBITDA, also Normalized EBITDA oder wie auch immer man das nennen will, und kein Mensch mehr die Zahl G&V, also Jahresüberschuss, Jahresverlust irgendwo verwendet, dann müssen wir uns die Frage stellen lassen, ob wir hier nicht in irgendeiner Form die Betonung falsch setzen in unserer Performance-Rechnung. Einfach mal als Kontrast dazu gegeben, der FASB überlegt ernsthaft, ob er eine Art Performance-Rechnung erstellen soll, die bei Operating Profit oder Operating Result endet. Also ob sie jetzt genau da endet oder ob man sagt, das ist eine erste starke Zwischenzeile und dann gucken wir mal weiter. Aber das ist mal ein deutliches Zeichen, dass offensichtlich die Schlusszeile wahrscheinlich nicht diejenige ist, die die Leute interessiert. Und wenn man das vor dem Hintergrund liest, dann klingt das natürlich ein bisschen anders. Die Frage ist nämlich, Subtotals kann ich natürlich auch als Alternative Performance Measure sehen. Ja, je nachdem, wo ich denn meine Zwischenzeile im Grunde genommen anbringe, habe ich dann eben ein EBIT oder ein EBITDA. Ja. Solange ich nicht anfange, jetzt noch irgendwo zu adjustieren, zu normalisieren oder so. Ja. Die Frage ist, soll das gemacht werden, weil man sagt, offensichtlich wird das als nutzbringend angesehen, aber dann hätten wir es ganz gerne so, dass es einheitlich passiert. Oder macht man sich eine fatalistische Sichtweise zu eigen und sagt, und bringt doch alles eh nichts, denn wenn ich jetzt als Standardsetzer was definiere und da kommt als Unternehmen eine Zahl raus, die mir nicht gefällt und ich hätte gerne eine andere, dann finde ich schon eine saubere Begründung, warum ich jetzt das Ding auch wieder adjusten, normalisieren oder sonst irgendwie müsste. Also insofern ist das eigentlich vergebene Liebesmühe. Und so hatte ich dich jetzt ein bisschen verstanden, dass du sagst, vor dem Hintergrund macht eigentlich Define Any Alternative überhaupt keinen Sinn. Ich meine, man könnte die Frage natürlich sogar noch ein bisschen weiter gehen. Man könnte ja sagen, es gibt im Augenblick ja nur eine einzige Kennzahl, die der IASB überhaupt definiert, das ist EPS. Ja, und da kann ich mir auch mal die Frage stellen, ist das, was der IASB da ausrechnen lässt, mit verwässertem, unverwässertem Ergebnis, tatsächlich das Earnings per Share, mit dem die Analysten arbeiten, oder ist das ein völlig anderes? Und wenn das ein anderes wäre, dann kann man sich auch die Frage stellen, warum sollen Accounting-Standards jetzt diese Zahl eigentlich definieren?
Ich glaube, es ist kein völlig anderes. Hin und wieder wird es vielleicht adjusted wieder. Ah, ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man gebräuchliche Subtotals definiert, bevor any adjustment, ja. Das kann ich mir vorstellen.
Also ich bin an der Stelle natürlich nochmal beim, ich sag mal, Management View, und ich kann mir natürlich vorstellen, dass ich vereinheitliche Interest Cost of Pension, ob ich die jetzt finanziell oder operativ zeigen muss, ob ich ein Add Equity Ergebnis finanziell oder operativ zeigen muss. Ja? Immerhin ist es, glaube ich, einheitliche Interpretation, dass ich das Add Equity in Toto irgendwo zeigen muss und dann nicht nochmal aufspalten darf. Auf der anderen Seite, wenn die Unternehmen unterschiedliche Geschäftsmodelle haben, bin ich spätestens in der Segmentberichterstattung dann wieder dabei, dass ich es eventuell anders aufteile, und die Analysten erwarten gegebenenfalls auch etwas anderes. Also wenn ich sage, diese Beteiligungen, die ich mit Equity-Ergebnis stehen, haben eigentlich mit meiner, ich sag mal, reinen Geschäftstätigkeit nichts zu tun. Es ist so eine Art, ich sag mal, Liquidity-Surplus-Investment, was ich da habe. Eventuell kurzfristig, dann sagen auch die Analysten, ja, was versaut ihr mir das operative Ergebnis dadurch? Und an der Stelle wird es wieder schwer, wenn ich einen, ich will jetzt nicht den Vergleich zur EU ziehen, aber wenn ich eine zu einheitliche Glocke über alle ziehe, dass man dann die Akzeptanz findet, mit diesem Rechenwerk eben auch zurechtzukommen. Ich habe ja immerhin noch die gleiche Bemessungsgrundlage, also ein Equity-Ergebnis, also ich habe das gleiche Bilanzierungsprinzip, was dahinter steht, wenn ich es auch in einer unterschiedlichen Zeile ausmale.
Wäre es da nicht einfacher, ich überlege jetzt gerade für die Nutzer, klar, können die jetzt auf Folie 12, wenn sie die Zahlen haben, wobei Company G hat ja zum Beispiel Interest Cost of Pension, weiß man gar nicht, wo die drin sind. Sonst könnte man ja den Rest, den könnte man ja hin und her schieben, um das jetzt mal vergleichbar zu machen. Dann spricht meiner Ansicht nach mehr dafür, es wirklich vorher zu normieren. Von mir aus über dem Strich oder unter dem Strich ist mir gleich jetzt Equity oder Interest Cost of Pension. Und dann ist es einfacher für den Analysten, die dann aus der Normierten rauszurechnen. Wenn er sagt, hier ist ein Sonderfall, ja, der weicht jetzt ab von der Norm und den rechne ich raus. Das wäre zumindest mal, glaube ich, eine Vereinfachung für den Leser, dass er es rausnehmen kann. Ich glaube auch bei dem, nochmal das andere Thema, Adjusted Operating und so weiter, bin ich auch der Meinung, sollte man nicht definieren, aber es muss eigentlich klare Regeln geben, dass klar gesagt wird, was ist drin, was ist nicht drin, und das muss auch quantifiziert werden. Und dann kann jeder sich die Sachen rausrechnen oder hinzurechnen, wenn er möchte.
Würden wir dann so weit gehen, dass wir sagen, das, was jetzt ESMA, SEC, ASIC, wie auch sie einmal heißen, verlautbart haben, sollte idealiter eigentlich in einem IAS-1 stehen? Zumindest die Grundsätze, dass ich sage, wenn du Bereinigungen vornimmst, dann musst du darstellen, was du denn bereinigt hast, musst es angeben, musst es überleiten, meinethalben, zur nächstmöglichen Gap-Zahl, also derartige Dinge, ohne dass ich jetzt sage, ich definiere APMs, sondern einfach nur allgemeine Leitlinien aufstellen, so wie es die Regulatoren gemacht haben. Oder stellt man sich auf den Standpunkt und sagt, das ist jetzt ja eh draußen, braucht man ja eigentlich nicht mehr zu machen.
Ja, ein Punkt vielleicht noch, der passt da ganz zu. Wenn du Abweichungen dann definierst, und wir sind bei Adjustment Operating, dann muss ich den Operating Profit natürlich vorher definieren, sonst kann ich keine Abweichung definieren. Das heißt, ich muss den dann, das war ja auch mein Punkt, den Operating Profit in der GFV muss ich definieren. Dann weiß es halt, da gehören die Interest Costs mit rein und die Shares, die Results of Associates gehören mit rein und dann kann ich ja nur Abweichungen davon zulassen. Also ich halte das so, was ich hier bisher so sehe, und wenn ich dann sehe, was die Ergebnisse dieser Untersuchung ergeben haben, ich glaube schon, dass das Sinn macht, dass man das in irgendeiner Art und Weise dann eben halt dann auch im IAS-1 regelt.
Ich meine, die Frage ist, wo haben wir denn das grundsätzliche Spannungsfeld bei den APMs? Das ist ja eigentlich nicht in den Financial Statements und Notes, sondern im Lagebericht, in der Ergebniskommentierung, die ja eigentlich eher wieder losgelöst von dem eigentlichen IAS-Scope ist. Lassen wir mal Management, wie heißt denn das Ding, Management Report, Management Commentary außen vor. Ja. Da würde das eventuell reinfließen. Was mir bei der Betrachtung dieses Ergebnisses in den Sinn kam, ist, naja, prima, jetzt spricht man über die Zuordnung meinetwegen von Interest Cost und Pension operativ finanziell. Aber wie ist es denn mit den einzelnen Funktionskosten? Sind wir uns denn da so sicher, dass jedes Unternehmen, sagen wir, die gleiche Vorstellung davon hat, was es in ja, was es in ja, aber das ist dann unheimlich ja, ne? So, was läuft in die Vertriebskosten? Und was läuft in den Forschungskosten? Die sagen wir, die Accounting-Mitarbeiter meinetwegen, die notwendig sind, um die Forscher abzurechnen. Ja, was sind die jetzt? Sind die Forschungskosten oder sind die Verwaltungskosten? Oder also da gibt es noch unheimlich viel aufzuräumen. Und dann würde ich, wenn allenfalls, und da muss man gucken, worauf man beschränkt man es denn dann, das auf die klare Unterscheidung vielleicht differenzieren wollen, operativ und finanziell. Aber nicht innerhalb der, ich sag mal, Funktionskosten, innerhalb des operativen Ergebnisses dann noch eine deutlich klarere Zuordnung im Moment fordern wollen. Weil ich glaube, dann bringt man wirklich einige Konzepte bei den Branchen total durcheinander.
Aber selbst die Frage, was jetzt tatsächlich operativ ist oder nicht, ist natürlich durchaus fraglich. Ja, wenn ich mir eine Holdingstruktur vorstelle, ja, da kann ich jetzt sagen, gibt es da eigentlich überhaupt operatives Ergebnis oder gibt es da nur Finanz- und Verbundergebnis? Ja. Und wenn ich tatsächlich sage, ich möchte einen Holdingkonzern vergleichbar machen mit einem Tannenbaumkonzern, dann sehe ich natürlich schon gute Gründe dafür, eben einen Teil dessen, was als Verbundergebnis üblicherweise gezeigt würde, jetzt vielleicht doch eher über die Klammer oder vor die Klammer zu ziehen. Ja. Also es zeigt nur, dass es schwierig ist. Ja. Die Frage ist, soll man es deswegen gleich lassen, ja, und bleibt einfach bei dem, was man heute hat, oder sieht man Nutzen darin und sagt, naja, wir kommen eigentlich immer wieder auf Operating Profit zurück. Das scheint ja offensichtlich so der kleinste gemeinsame Nenner zu sein, sollte man sich dem mal ein bisschen stärker widmen.
Aber das wäre auch genau meine Frage, schafft man es wirklich dann, den Operating Profit so zu definieren, oder kann man das Ganze vielleicht auch andersrum aufzäumen, dass man eigentlich das Problem angeht, dass ja eben Unternehmen hingehen und sagen, also die Größe, die ich hier berichte, das ist zwar eine Gap-Größe, aber wir finden eigentlich, und es gibt ja nicht nur Unternehmen, die das sozusagen in böser Absicht machen, sondern wirklich auch, die kommunizieren wollen, diese Erträge oder diese Aufwendungen müsstest du eigentlich ignorieren, wenn du versuchst, Trendaussagen zu ermitteln. Also das gleiche Beispiel, wie sollte ein Unternehmen in der G&V darstellen, dass es hier gewisse Posten gibt, die das Management wirklich als problematisch für Zukunftsaussagen aufweisen. Also sprich wirklich, wo man sagt, das sind wirklich so ungewöhnliche Erträge und Kosten, die man definitiv nicht in nächsten Berichtsperioden erwartet. Und der FASB oder US GAAP kennt ja weiterhin so eine Kategorie. Und da wäre meine Frage, sollte man, wenn man es eben nicht schafft, den Operating Profit zu definieren, sollte man nicht eigentlich relativ klare Vorgaben entwickeln, wenn ein Unternehmen sagt, ich nehme hier gewisse Posten raus, weil wir denken, das sind solche Transaktionen oder Events, die wirklich von der Natur der Sache her sehr ungewöhnlich sind und wir nicht damit in Zukunft rechnen, dass man die wirklich separiert und dann natürlich relativ restriktive Vorgaben macht, wie man das zu berichten hat. Aber dann könnte meines Erachtens auch den Usern schon geholfen werden, dass man sagt, man weiß zwar hier, dass da hier vielleicht etwas immer drin ist, aber man schärft in dem Sinne die Anforderungen für die Berichterstattung dieser Posten, dass man sagt, für diese Line-Items, die du dann irgendwo ausbildest, musst du relativ klar und deutlich machen, warum du sie ausnimmst. Und so könnte man sagen, also wenn wir nicht schaffen, den Operating Profit zu definieren, dass man zumindest etwas klarer irgendwo die Gruppe von Items, ich sag mal so, spezifizieren, die ein Unternehmen in der Tat in der G&V separat darstellen kann. Weil wir die US GAAP kennen es, alle anderen Regelwerke kennen das auch und meines Erachtens nicht ganz zu Unrecht. Natürlich ist man die Gefahr, dass dann die Unternehmen zu viel hineinwerfen in diesen Korb, aber dass es in der Tat Erträge und Aufwandspositionen gibt, die für Trendaussagen relativ irrelevant sind, das sollte man immer noch berücksichtigen.
Das kann ich doch machen. Ist doch jedem Unternehmen, wenn ich jetzt mal wieder auf Folie 13 gehe, viele der Punkte, die da adjusted werden, hält dann ja keiner davon ab, die in der G&V separat zu zeigen. Ich kann ja die Impairment, Restructuring, kann ich auch alles, wenn ich will, separat zeigen.
Ja, da gebe ich Ihnen recht, Herr Flatt, aber stellen Sie sich nur vor, dass eine Transaktion oder ein Event nicht nur eine Zeile in einer G&V berührt, sondern durchaus gewisse Transaktionen zwei oder drei oder vier Line-Items berühren. Und da ist dann die Frage, stellen Sie das besser in einer Nettozeile dar, die Anpassung, oder geben Sie vor, für diese separaten Transaktionen soll eine separate Spalte gemacht werden, wo Sie sozusagen sehen, wie dieses Event in den einzelnen Line-Items sich...
Ich verstehe, was Sie meinen. Ja. Ich hätte damit Bauchschmerzen, weil ich sage einfach, diese Zerklüftung, vollkommenes Freigeben, wie die G&V aussieht, halte ich für schwerlich nachvollziehbar. Dann möchte ich das lieber in so einem Adjusted Operating Profit haben, so wie es hier dargestellt ist, dann aber bitte alles sauber und klar und was ist drin, was ist nicht drin. Das halte ich für übersichtlicher, weil ich glaube, dass man schon, und natürlich gibt es immer Diskussionen, was ist Operating Profit oder was nicht, aber ich glaube, jetzt so schwer ist es nicht, da muss ich auch ein paar Vorgaben schon machen mit dem Pension Cost. Ich meine, wir kennen die ja, die haben ja nicht umsonst hier auf der einen Folie genau die Sachen rausgerissen. Das sind halt die Diskussionen, die wir immer wieder sehen. Sind die diese Posten drin oder nicht? Und würde dann sagen, das ist jetzt mal der Operating Profit und wenn du das ändern willst, ihre Punkte, weil die einmalig sind und so weiter, dann kannst du es machen, aber das musst du dann genau darstellen, was ist drin, was ist nicht drin. Halte ich für übersichtlicher und dann habe ich auch die Informationen, die ich brauche.
Also mir ging es eigentlich primär eher darum, das Ganze restriktiver zu machen. Das heißt, wenn man kann ja auch sagen, also in der G&V darfst du keine Adjusted Profits ausweisen. Wenn du das machen möchtest, dann unterhalb der G&V separate Zahlen, die letztendlich den Vorgang machen. Aber dass man in dem Sinne auch ein einheitliches Format, weil wir haben das auch mal untersucht, Sie werden nicht glauben, wie unterschiedlich diese Adjusted Measures berichtet werden und wie schwierig es ist, aus den einzelnen Anpassungen die Sachen nachzuvollziehen. Und deshalb, wenn man das etwas stärker restriktiert und ein ziemlich enges Korsett dafür vorgibt, wie solche Anpassungen vorgenommen werden können, für solche alternative Performance Measures, denke ich mal, wäre
das. Wie da richtig verstehe, dann würde ich dem erstmal nicht zustimmen, weil ich würde sagen, jeder kann adjusten, wie er will. Es muss nur klar sein, ich muss eine Überleitung, also was ESMA vorgeschlagen hat, ich würde es jetzt nicht eng machen und sagen, das und das darfst du nicht adjusten. Das soll jeder mal machen, wie er glücklich ist, aber nicht
nur in der außerhalb GNV. Der GNV.
Ja, genau. So ist ja auch hier vorgeschlagen.
Auf der Seite kann man natürlich schon einen Schritt weiter gehen und sich die Frage stellen, was hilft es mir, wenn der IASB eine GNV vorschreibt, die jeder macht, weil es halt zum guten Ton gehört, aber jeder auch frisiert. Dann würde ich ja doch eigentlich mal die Frage stellen, ist denn das, was mir vorgegeben wird, eigentlich überhaupt per se decision useful gewesen? Also ich glaube, damit ich sagen kann, ich möchte eine gewisse Stringenz haben, sollte ich mir als Standardsetzer doch eigentlich auch im Klaren sein darüber, dass die Information, die ich pflichtmäßig von allen verlange, irgendwo auch decision useful ist. Denn ansonsten kann ich mir die Übung wirklich sparen. Oder ich sage eben, das ist nicht mehr als meine Startgröße und jeder bitte so gut wie er kann und Hauptsache ja offen. Also das fände ich nur ein bisschen schade. Das Extrem wäre dann im Grunde genommen zurückzukehren zur Gliederungsstrenge. Ja, zu sagen, mach mal sowas wie 2,75 und da kannst du dann rumbaggern, wie du willst, aber bitte unterm Strich. Ja, ist es das, was die Alternative wäre? Und vielleicht damit verbunden, da geht ja Frage 2 schon ein Stück weit rein in diese Strukturfrage, denken wir im Augenblick zu sehr in Papier? Und was ergibt sich, wenn wir mal in Richtung Taxonomie, elektronisch Filing und ähnliche Dinge denken? Wo du sagst, ja, selbst sagst, also ich kann mir im Grunde genommen dann ja meine GNV, wie sie haben will, selbst zusammen basteln. Ja, also solange die Dinge eigentlich sauber untereinander stehen, kann ich ja entscheiden, wo mein Subtotal liegen soll und was reingeht und was rausgeht oder so. Das wäre vielleicht nochmal eine Frage, wenn damit angehen soll.
Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die man irgendwo immer im Hinterkopf behalten kann. Ich kann natürlich sagen, wenn dann jedes Unternehmen diese, und ich will jetzt keine 2,75er-Struktur, die ist mir vielleicht dann zu weitgehend, aber vielleicht doch etwas mehr als im Moment haben. Wenn ich sage, so etwas gibt es nicht und jeder, oder wenn ich sowas aufsetze und dann kommt jedes Unternehmen und fängt da unten an, seine eigene, dann sage ich, ja, dann ist das dann oben noch Decision Use. Ich würde sagen, ja, weiterhin, weil ich brauche auch eine gewisse Vergleichbarkeit. Wenn ich das komplett freigebe und keiner weiß, ich habe da eine G&V und da steht da mal so ein Operating Profit oder so. Ich habe erstmal eine Vergleichbarkeit und gebe dann aber jedem Unternehmen die Möglichkeit, in seinem ganz speziellen Umfeld, wir sehen ja auf der Folie 13, dass es keine einheitliche Anwendung gibt, was ist adjusted. Also nehmen wir mal Restructuring, das wird mal mit rein, das wird mal rausgenommen, manchmal ist es not clear. Da gibt es ja überhaupt keine, wenn ich das jetzt alles in der G&V jemand abbilden lasse, halte ich das für nicht zielführend. Ich brauche eine gewisse Comparability, die habe ich, wenn ich dann oben das angebe und dann kann jedes Unternehmen sagen, ich bin aber der Meinung, in den und den und den Fällen ja, adjuste ich, dann muss ich auch begründen, warum, die erstmal ja auch gesagt, kann ja einfach sagen, so Litigation-Kosten sind bei manchen vielleicht recurring, bei anderen nicht. Das halte ich eigentlich für sinnvoller, dann habe ich einmal die Vergleichbarkeit und habe aber trotzdem noch die Möglichkeit, eben halt Anpassungen vorzunehmen, die ich dann erläutern muss.
Selbst wenn David Cameron die Litigation kostet, dann kann ich trotzdem immer noch sie als APM ausweisen. Also das nimmt mir die erstmal an der Stelle nicht. Aber wenn das
würdest du an der Stelle auch so weit gehen, dass du sagst, du forderst, dass es eine Policy dazu geben muss und dass diese Policy offen zu legen ist?
Ja, also ich wäre dafür, dass das in IAS-1 reingeht, weil was die ESMA macht, interessiert im Zweifel manche Leute außer Europa nicht.
Also das führt ja auch zu mehr Wettbewerbsgleichheit, in Anführungszeichen, dann auch bei nicht-European Filern. Ne?
Von der Grundsatz finde ich ja ganz interessant, ich glaube, man muss ja erstmal die Frage stellen, wollen wir generell überhaupt APMs im Abschluss sehen? Weil nur dann haben wir ja eigentlich ein IAS-1-Mandat. Also wenn wir über Lagebericht oder irgendwas anderes reden, dann müssen wir eigentlich sagen, dann ist das eigentlich beim ISB ja völlig falsch angedockt. Das wäre, glaube ich, die erste Frage. Will ich es im Abschluss sehen? Da gibt es wahrscheinlich auch schon unterschiedliche Meinungen zu, wenn ich da an Equal Prominence und so eine Diskussion denke. Also ist das wirklich im Abschluss, wo ich das sehen will? Da wird es dann wahrscheinlich auch kritisch, wenn ich so ein Door-Opener in IAS-1 reinmache und dann jeder quasi irgendwohin reconcilen kann, wie er lustig ist, im Abschluss. Weiß nicht, das wird wahrscheinlich, ich glaube, dieser Taxonomie-Einwand ist sehr berechtigt, dass unterm Strich kann man sagen, die ganze Diskussion wird wahrscheinlich dann obsolet, wenn jemand wirklich in der Taxonomie denkt und eigentlich sagt, also die Strukturfragen interessieren mich gar nicht, ich habe einzelne Line-Items, dummerweise vielleicht 1000 Stück, aber ich habe Line-Items definiert und dann habe ich Cost by Nature, Cost by Function genau strukturiert vorgegeben und wie die jemand dann gruppiert, das soll dann halt jeder so machen, wie er denkt, das richtig ist. Was, glaube ich, entscheidend ist dann so Recurring, Non-Recurring, die Unterscheidung, die sieht ja die Taxonomie jetzt so auch nicht vor. Und das ist natürlich extrem schwierig. Das sehen wir jetzt schon bei den ESMA-Guidelines. Also da gibt es ja jetzt schon bei der noch relativ einfachen Idee ja schon Diskussionen, was ist ein Recurring Item und was ist Non-Recurring und wann darf ich die Dinger so benennen. Nicht mehr, dass ich das jetzt in der Diskussion hier vorstelle, nochmal komplett durch die GUF diese Spielchen durchzuziehen, das ist ganz schön, also da ist glaube wieder sehr, sehr viel Judgment dann drin. Ne? Also ich glaube, die Grundsatzfrage ist wirklich, will man, ist IFRS 1 und generell sind die IFRS der richtige Punkt, das zu verorten. Ne?
Also ich sage jetzt mal, ich würde sagen ja, weil IFRS 8 ist auch Teil des Abschlusses. Das sind auch Alternative Performance Measures drin. Also von daher ist ja schon, habe ich die Sachen schon noch und ich habe kein Problem damit, wenn ich vorher eine normierte Stufung habe, dadurch habe ich ein Gewicht, da sagt das Board, das ist jetzt mal die Grundlage, das trägt zur Comparability bei. Mir ist klar, es gibt immer Sonderfälle und dafür gebe ich euch auch die Gelegenheit, weil der Abschluss soll ja decision useful sein. Und wenn jetzt ein Unternehmen sagt, ich nehme jetzt manche Dinge raus, weil ich der Meinung bin, das muss ich dann erläutern und jeder dem folgt, ist dann die nächste Frage. Das ist more decision useful, aus welchen Gründen auch immer, recurring, non-recurring oder gehört nicht zu meinem Geschäftsmodell. Ich könnte mir auch vorstellen, dass jemand, sagen wir mal, die Associates dann rausnimmt, wenn man jetzt sagt, die gehören eigentlich ins Operating rein und einer sagt, aber aus deinen Gründen, die da gerade, ich kann genau sagen, bei mir ist das nicht der Fall. Kann ich es rausnehmen? Halt ich, also ich habe kein Problem damit, das in den Abschluss reinzunehmen. Du noch, es entwertet ja auch nicht den Gap, sage ich mal, weil man ja, also wenn man vorschreibt, du musst aber dein Operating Profit in der G&V so und so machen, dann habe ich da ja mal einen Schwerpunkt gesetzt. Ich fand die Vorschläge, die jetzt da drin sind, auch mit Cash and Cash Equivalents und Übergang und so weiter und direkte, indirekte Methode, fand ich interessante und sinnvolle Vorschläge. Also wäre jetzt nichts, wo ich sage, das finde ich jetzt ganz schlimm. Also ein bisschen als Feedback für dich. Das jetzt.
Also die Frage, die ich mir halt gestellt habe, ist, ist das wirklich eine substanzielle Veränderung oder substanzielle Verbesserung, die da rauskommt? Ja. Ich hatte Andrew genau die Frage auch gestellt. Also insbesondere den Punkt mit Cash Equivalence, wenn er sagt, ja, wir wollen jetzt auf Liquid Resources gehen, ja, kriege ich dann im Grunde genommen eine neue Diskussion darüber, was denn eigentlich Liquid ist. Also ja, es erinnert mich so ein bisschen an unsere gestrige Diskussion mit No Practical Ability to Avoid or No Realistic Alternative und in beiden Fällen wollen wir eigentlich dasselbe sagen. Ich glaube, Cash Equivalence letztlich hat als Gegenstand ja genau das Gleiche, nämlich eine Liquidierbarkeit. Ja, ich soll ja im Grunde genommen nur solche Dinge zu Cash Equivalence machen, die ich im Grunde genommen ruckzuck wieder veräußern kann. Ob man das jetzt klarer fassen kann, weiß nicht, ob es den riesigen Unterschied macht.
Also ich gebe da nur auch, sehe das ähnlich, nur für mich wäre eigentlich auch etwas klarer herauszuarbeiten, warum es diesen Bedarf gibt, das neu zu definieren. Also ist mir aus dem Papier nicht so ganz klar gegangen, warum es sozusagen mit den Cash Equivalents diese Probleme gibt, die es mit den Liquid Resources nicht gibt. Und allgemein auch diese Idee, dass man die Kapitalflussrechnung eigentlich primär auf Beurteilung der Liquiditätslage des Unternehmens abändert, als Zwecksetzung dieser Kapitalflussrechnung, sehe ich auch etwas problematisch an, weil ich denke, die wenigsten werden sich bei der Liquiditätsrechnung ausschließlich auf die Kapitalflussrechnung stützen, sondern eigentlich auf zusätzliche Angaben. Und wenn man auch mal schaut, was der FASB damals entwickelt hat, um Liquiditätsinformationen bereitzustellen, dann sind eigentlich genau die zukünftigen Informationen sehr wichtig. Also sprich, welche Liquiditätsströme kommen in der Zukunft rein. Natürlich kann man auch aus der Vergangenheit auf die Zukunft schließen, aber so richtig war man das auch nicht klar. Und vielleicht eine Anmerkung meinerseits, also hier wird immer von diesem Free Cashflow gesprochen und das wäre eigentlich auch mal eine Notwendigkeit, also wenn man den schon hier aufführt, dass man auch mal eine gewisse Definition damit versieht, weil ich weiß, Free Cashflow ist die essentielle Größe eigentlich für jegliche Unternehmensbewertung, aber da wäre eben auch die Frage, ist eigentlich der Free Cashflow hier gemeint im Rahmen der Unternehmensbewertung oder ist letztendlich da irgendwas anderes damit gemeint, also eine gewisse konzeptionelle Schärfe müsste man eigentlich auch etwas reinbringen. Und dann wirkt das andere, das Zahlenbeispiel hinten, dieses Recasting, dass das nicht aufgeht, das sollte man eigentlich mal auch, also das dürfte eigentlich nicht passieren, dass man eigentlich so einen Recast da präsentiert und der überhaupt nicht aufgeht. Das ist schon ein bisschen, naja.
Es ist ja noch nicht offiziell veröffentlicht. Ja, wir können ihm ja noch Bescheid sagen. Das werden wir natürlich auch tun. Gut, dann habe ich im Prinzip eigentlich nur noch eine andere Frage, die bezieht sich auf das Papier zu IAS 8. Denn Agenda-Konsultation, Goodwill-Papier haben wir im Grunde genommen hinreichend diskutiert über die anderen Agenda-Punkte. Bei IAS 8 haben die Italiener vor ungefähr anderthalb Jahren einen Riesenfass aufgemacht, indem sie gesagt haben, es gäbe erhebliche Unsicherheit im Markt hinsichtlich der Frage, was eine Schätzungsänderung ist und was eine Methodenänderung sei. Wo ich mir immer die Frage gestellt habe, ist das wirklich unser Kernproblem oder ist das Kernproblem nicht eigentlich das, dass Leute ganz gerne bestimmte Informationen prospektiv oder retrospektiv angewendet haben möchten? Das heißt, ich benutze eigentlich die Beschreibung, die im Standard steht, fingiere, dass da ein Problem ist, aber das Problem liegt eigentlich eher in den Counted Consequences, die aus dieser Unterscheidung kommen und nicht in der Frage, habe ich jetzt eine Schätzungsänderung vorliegen oder nicht. Denn der Standard ist ja absolut eindeutig. Er sagt ja, wenn du nicht klar weißt, ob es eine Schätzungsänderung ist oder eine Methodenänderung, geh von aus, dass du prospektiv arbeitest. Also ich meine, wo ist da Unklarheit? Das ist eigentlich absolut glasklar. Das mal vorausgesetzt, hat der IASB eine sehr interessante Diskussion gehabt, die ausging dieses Hornberger Schießen. Er hat zuerst nämlich gefragt, also brauchen wir das Projekt überhaupt? Der Stab hat nämlich, nachdem er ein Jahr lang rumdiskutiert hat und gemerkt hat, er kriegt nicht richtig Traktion rein, vorgeschlagen, das Projekt einzustellen. Hat der ESGB gemacht, nee, das finden wir richtig klasse, das machen wir jetzt mal schön weiter. So, dann war die Frage, haben wir denn überhaupt das Richtige untersucht? Dann kam Martin Edelmann mit einem Vorschlag um die Ecke, hat gesagt, also eigentlich hat ihm nie wirklich eingeleuchtet, warum eigentlich Schätzungsänderungen nach vorne gerichtet werden sollen und ich bei einer Methodenänderung nach hinten gucke und dort anpasse. Er sagte, macht es nicht eigentlich immer Sinn, Informationen anzupassen? Und das ist natürlich eine hochinteressante Diskussion, weil man sich eigentlich die Frage stellen kann, und Herr Morich und ich haben das mal gemacht, unter welchen Bedingungen man eigentlich überhaupt Vergangenheitsinformationen nochmal wieder anfassen sollte. Die Frage kann man in der Tat aufgreifen, die ist aber losgelöst von dieser IAS-8-Debatte, die wir im Augenblick haben. Die ist durchaus interessant. Sollte man das überhaupt machen oder sollte man das lieber sein lassen? Am Ende des Tages hat der Board dann entschieden, nee, wir machen hier ein eigenes Projekt, wir lassen das auch weiterlaufen, wir integrieren das auch nicht in ein Annual Improvements Projekt. Und hier steckt der Stab halt vor, ein paar Textziffern zu ergänzen. Die Textziffer, die ich im Grunde genommen wirklich am hilfreichsten finde, ist die, die in 34a steht. Ja, wo man einfach glasklar sagt, dass bestimmte Dinge eben nicht als Methodenänderung gesehen werden, sondern eine Schätzungsänderung darstellen. Das ist wirklich hilfreich, denn ich erinnere mich, Guido, an die Diskussion, die wir hatten bei IAS 19, ja, als also diese Mercers dieser Welt in irgendeiner Form da mit neuen Schätzmethoden um die Ecke kamen und wir uns die Frage gestellt haben, also wo hört die Schätzänderung eigentlich auf und wo fängt eine Methodenänderung an? Und wenn ich an der Stelle jetzt tatsächlich hier Klarheit herstellen kann und sage, Estimation Techniques oder Valuation Techniques improve, das ist eine Schätzungsänderung, keine Methodenänderung, dann glaube ich, dann ist das echt hilfreich.
Ja, also ich hatte auch den Eindruck, das hat das nochmal gut geschärft, diesen Unterschied. Auch Änderungen Accounting Policies prospektiv zu machen, glaube ich, kann man nicht tun. Also wenn man sich jetzt nur mal vorstellt, bei IAS 40 vom Cost Model aufs Value Model zu wechseln, was ja möglich ist, darf man ja dann den Step-Up prospektiv in die G&V zu nehmen, das wäre, fände ich, glaube ich, schwierig. Zu der 34 fand ich auch hilfreich, nur eigentlich kann man noch einen Schritt weiter gehen. Also ich möchte es jetzt nur hier in der Runde gar nicht als Forderung, dass man das da tatsächlich tut, aber ich will es nochmal aufzeigen, was wir da manchmal für Diskussionen haben. Weil diese Valuation Techniques, das ist ja quasi etwas, was man regelmäßig anwendet. Also nehme ich nur mal die Risikovorsorge, das ist eine Schätzgröße, die wird unter Einsatz von Methoden ermittelt. Und jetzt kann ich sagen, gut, die gesamte Veränderung der Risikovorsorge ist eine Schätzungsänderung. Ist es ja. Die landet in der G&V. Aber nicht die gesamte Änderung der Risikovorsorge ist jetzt eine IAS 8-Angabe, weil ich habe einerseits Änderungen von Input-Parametern, ja, die laufend geupdatet werden und andererseits habe ich die dahinterstehende Bewertungsmethode. Und hier wird eigentlich ja schon hier ist schon die Frage, wie stark kann das differenziert werden. Also meines Erachtens wäre angabepflichtig unter IS 8 nur, wenn ich eine Änderung des Bewertungsmodells habe, aber Änderungen von Input-Parametern in das Modell sind quasi Daily Business und sind jetzt nicht IS 8 angabepflichtig. Also da diesen Unterschied, den müsste man eigentlich auch nochmal stärker schärfen. Jetzt nochmal einen Step weiter. Was macht man mit Validierungen? Ja, also quasi, ich validiere mein Bewertungsmodell, indem ich schaue, ob die Ergebnisse, die das Modell ausspuckt, im historischen Rückblick zutreffend waren oder nicht so gut gepasst haben. Und aus diesen Validierungen heraus ergeben sich Modellanpassungen. Da ist jetzt auch die Frage, ob jede, und ich mache jährlich Validierungen und jährlich adjustiere ich so ein bisschen die Mechanik in dem Modell, damit bessere Ergebnisse ausgespuckt werden. Sind jetzt regelmäßige Modellvalidierungen und der Outcome von der Anpassung dann angabepflichtig oder nicht? Ja. Da kann man trefflich drüber streiten. Ja. Also es ist, da sind dann wirklich Diskussionen, die wir tatsächlich führen und wo ich keine klare, also für mich habe ich eine klare Linie gefunden, aber die kann mir nicht klar bestätigt werden durch Prüfer, durch Standardtexte oder sonst was. Ja. Also da geht es dann ins Kleingedruckte, wo man sagen, wo ich gefühlt sage, das, was quasi Daily Business ist, um mein Modell zu betreiben, und dazu gehören auch Validierungen und Requalifizierungen, würde ich nicht als IS-8-Angabepflicht sehen, sondern nur quasi, um ein zutreffendes Schätzungsergebnis zu erlangen auf Basis der Input-Parameter. Ja, und diese Grenzziehung in diesen Details, die ist dann schon echt schwierig.
Ich meine, ich stimme überein, wenn du jetzt die Technik im Sinne des Algorithmus änderst. Das ist ein Change in Accounting Estimate. Hartnorm. Ja. Also, ja, in der Formel. Und jetzt geht es um die Input-Faktoren. Ich glaube, wir sind uns auch einig, ich habe jedes Jahr halt neue Input-Faktoren. Das würde ich sagen, das ist natürlich nicht Change in Accounting Estimate. Wenn ich jetzt aber die Art der Input-Faktoren ändere, und nehmen wir jetzt mal, das ist zwar nicht erlaubt, aber 19er, um ein einfaches Beispiel. Ich habe bisher, weil ich so konservativ war, habe ich nur AAA genommen. Ich weiß, es gibt da nicht mehr, aber nehmen wir an, ich habe bisher nur AAA. Jetzt gehe ich ins nächste Jahr und sage, jetzt nehme ich aber noch AA mit dazu. Das wäre für mich schon ein Change in Accounting Estimate, weil da nehme ich nicht die Änderungen der Input-Parameter zum Vorjahr mit rein, sondern das ist auch Teil für mich von der Valuation-Technik, nicht nur der Algorithmus. Das war ja, ich glaube, das ist so die Grenze, wo dann die Diskussionen auch verlaufen. Also wenn du jetzt einfach sagst, ich nehme AAA Vorjahr und jetzt in diesem Jahr sind die natürlich anders, weil die sich geändert haben, dann wird ja keiner auf die Idee kommen und sagen, das ist ein Change in Accounting Estimate.
Ja, also, okay, dann sind wir uns an dem Punkt wenigstens einig, dass mit dem quasi ich verändere das Universum, um quasi einen Zinssatz irgendwie zu ermitteln, ich gehe von 5-Jahres-Durchschnitt auf einen 10-Jahres-Durchschnitt oder so Geschichten. Das wären IS-8-Angaben. Bei diesen Validierungen und Rekalibrierungen bin ich mir noch nicht ganz sicher in diesen Bewertungsmodellen, wo ich quasi, wenn die Rekalibrierung dazu führt, dass ich die Input-Faktoren leicht anders gewichte, weil ich zum Beispiel durch eine statistische Signifikanz von historischen Zeitreihen feststelle, okay, ich bin jetzt ein Jahr weiter und dann komme ich zu anderen Gewichtungsfaktoren. Das wäre wieder etwas, was so tief im Modell ist, wo ich sagen würde, das ist keine Modellanpassung, sondern das ist quasi eine Parameteranpassung. Ja, das ist gut. Okay, aber da, wie gesagt, ich wollte, das ist jetzt keine Forderung, das da reinzubringen. Ich finde das schon die richtige Entwicklung, aber Man kann immer noch tiefer ins Kleingedruckte gehen.
Kann das auch noch unterstützen. Ich finde, dass es eine Klarstellung ist. Ich glaube, das ist auch etwas, was jetzt nicht im großen Sinne die Praxis verändert, weil viele das schon in dieser Art und Weise auch gesehen haben. Aber es gab immer wieder Diskussionen, es gab immer wieder Unsicherheiten. Und so wie es jetzt hier definiert ist und auch klargestellt ist, finde ich, ist eine große Hilfe.
Gut, man könnte vielleicht nochmal dieses, was dann irreführend ist, wenn wir sagen, Parameter, die in ein Modell eingehen, die ändern sich ja permanent. Da ist der Punkt B vielleicht noch ein bisschen irreführend, New Information, klar. Das heißt auch ein anderer Input-Parameter. Also wenn man das jetzt, das könnte man jetzt missinterpretieren, dass das auch, dass die Änderung von laufenden Input-Parametern in einem Bewertungsmodell eine Schätzungsänderung wäre, die IAS-8-angabepflichtig wäre. Also auf dieses B, da hätte ich ja mal ein Fragezeichen dran gemacht. Oder was heißt New Information? Ist es eine ganz andere Information, die jetzt mit einfließt, oder ist es nur eine geänderte.
Sie klarstellen, dass damit nicht Input-Parameter genannt
werden. Ja, genau.
Das aber ich, so ist es, glaube ich, auch nicht gemeint, aber man könnte es natürlich so sehen.
Heißt eigentlich, bisher nicht vorhandene Informationen kommt dazu. Ja. Ja. Denn sonst hätte ich Updated Information wahrscheinlich erwartet. Also, ne? Okay. Ich glaube, das reicht mir, um sprechfähig zu sein. Irgendwelche weiteren Anmerkungen, Wünsche? Dann glaube ich, haben wir jetzt, im wahrsten Sinne des Wortes, das natürliche, hitzige Ende erreicht. Und dann schließe ich hiermit die 50. Sitzung.